Es ist dunkle Nacht. Und in dieser Dunkelheit befindet sich ein Mann, der ist voller Angst, voller Verzweiflung. War jetzt alles umsonst? Wird er jetzt alles verlieren? Da erscheint eine andere Person dazu in dieser Szenerie. Wenn wir ihn sehen würden, wahrscheinlich eine große, gewaltige Person, mächtig. Und die beiden schauen sich an, abwartend. Dann kommt es zum Kampf. Die ringen miteinander. Es ist eine heftige Auseinandersetzung. Der verzweifelte Mann, er wird getroffen an seiner Hüfte, merkt, wie seine Kräfte schwinden. Aber er lässt die andere Person nicht los. Schließlich sagt er in seiner Verzweiflung: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es ist eine Begebenheit, die wir so in der Bibel finden. Wir finden sie im ersten Teil der Bibel im sogenannten Alten Testament. Und es ist Jakobs Kampf am Jabbok. Jakobs Kampf am Jabbok. Der verzweifelte Mann in der Dunkelheit, das ist Jakob, der Enkel Abrahams. Der Jabbok ist ein Fluss, es ist ein südlicher Nebenfluss des Jordans von Osten her. Und die Araber nennen ihn heute noch Wadi Zerka, nach der Farbe des Wassers, der blaue Fluss. Und dieser Satz: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist das Jahreslos der Glocke, das letzte Woche so hier gezogen wurde und über das ich heute predigen darf. Auf dem Jahreslos der Glocke, nach einer modernen Übersetzung, heißt es dann: Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Ein Satz von Jakob, gesprochen in dieser Situation. Wenn wir uns diesen Text anschauen in 2. Mose 32, ist es ein herausfordernder, schwieriger Text, auch in der Gesamtschau, und trotzdem sehr wichtig, sehr entscheidend für das Volk Israel, aber auch für uns ganz persönlich. Ich lese den Text im Kontext. 2. Mose 32, Verse 23 bis 33. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine 11 Söhne, denn er wollte den Jabbok an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Gut hinüber. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass er beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er: Lass los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete: Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Da sagte der andere: Von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat: Sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte: Wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes. Denn er sagte: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte. Deswegen dürfen die Israeliten bis heute den Muskel über den Hüftgelenk nicht essen, denn dort wurde Jakob beim Ringkampf gepackt. Soweit der Kontext von unserem Jahreslos was wir für die Glocke für 2024 gezogen haben. Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Den ersten Punkt, den ich uns mitgebracht habe, lautet Jakob, seine Sehnsucht nach mehr. Die Sehnsucht nach mehr im Leben. Ich glaube, wenn man jetzt durch die Reihen gehen würde, würde jeder sagen, das kenne ich. Diese Sehnsucht nach mehr, mehr, oh, mehr. Ja, Sehnsucht nach Segen, Sehnsucht nach dem Guten, dass mir etwas Gutes zugesprochen wird, dass ich Gutes empfangen darf. Und bei Jakob zieht sich diese Sehnsucht nach mehr durch sein ganzes Leben hindurch. Bei seiner Geburt wird erzählt, als er auf die Welt kam, er hat einen Zwillingsbruder gehabt, der Zwillingsbruder kam vor ihm auf die Welt, da packte er die Ferse von hinten. Das kann man sich richtig vorstellen, als wenn das Baby noch versucht hätte, lass mich zuerst rauskommen, ich will der Erste sein. Denn der Erstgeborene hatte immer mehr. Ihm war viel mehr zugesprochen. Und dann der Name, den man ihm gab, der lautete dann Verdränger, Betrüger, Fersenhalter. Der, der die Ferse gehalten hatte. Verdränger, Betrüger, Fersenhalter. Ja, sein Name, das war Programm für sein Leben. Das zog sich immer weiter hindurch. Denn wer die Geschichten kennt, weiß, was dann später folgte. Er und Esau, so hieß sein Zwillingsbruder, die waren so in einem Wettstreit, also mehr Jakob im Wettstreit mit ihm. Denn er wollte immer noch gerne dieses Erstgeburtsrecht, der Erste sein, der, der mehr bekommt. Und dann erkaufte er sich das Erstgeburtsrecht mit einem Linsengericht. Esau kam hungrig nach Hause und Jakob hatte ein Linsengericht zubereitet. Und der Esau hatte Hunger und der Jakob merkte das und sagt, hier, du kannst das Linsengericht haben, gib mir dafür dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, jo, mach mal, gib her. Das war Esau, dem war es egal. Also zu dem Zeitpunkt hat er keinen Wert drauf gelegt. Dafür wird er später auch in der Bibel immer wieder verurteilt, dass er das so wertlos erachtet hat. Jakob wiederum, mehr, mehr, ich will's haben, gib's her, ich will das. Hier, hast du das Linsengericht? Ja, das Erstgeburtsrecht. Das schenkte ihm den doppelten Anteil am Erbe des Vaters, wenn ihm das jetzt gehörte. Er beherrschte die Brüder, wenn er dieses Erstgeburtsrecht hatte. Er war der Empfänger der besonderen Verheißungen Gottes. Jakob, ich will mehr. Ja, und dann natürlich, das eine ist mit dem Bruder das auszuhandeln, aber der Vater, der Isaak, der war ja der letzten Endes den Segen auf den Erstgeborenen übertragen sollte. Und dann, ja, dann lag der Vater Isaak im Sterben. Und die Mutter Rebekka hilft dann beim Betrug, der sich da entwickelt. Nämlich, es wird ein Ziegenbock geschlachtet. Dieser Ziegenbock wird wunderbar hergerichtet, so wie es Esau tun würde. Das macht die Mutter für den Jakob. Dann isst der Vater davon und dann soll Esau, der Erstgeborene, zu ihm kommen und den Segen empfangen. Und die Mutter wickelt dann dem Jakob noch das Fell des Ziegenböckleins um sein Armgelenke, weil der Esau entsprechend stärker behaart war. Das sollte dem Vater ja, reinlegen. Er sollte zum Vater ans Sterbebett kommen, er sollte danach tasten, blind wie er war, und dann den Segen weitergeben. Wenn man die Geschichte liest, merkt man, Isaak hat den Eindruck, irgendwas stimmt da nicht. Aber letzten Endes lässt er sich doch betrügen. Und Isaak gibt Jakob den Erstgeburtssegen. Später kommt Esau auch dazu. Und muss feststellen, der Erstgeburtssegen ist weg und er sagt zum Vater, Papa, hast du nicht noch irgendeinen Segen? Gib mir irgendetwas. Und der Vater gibt ihm dann einen, ja eigentlich einen Antisegen, wenn man sich das durchliest. Er sagt ihm eigentlich nur, der Segen ist bei Jakob, den habe ich ausgesprochen. Für dich bleibt eigentlich nur übrig, dass du dich unter Jakob stellen musst. Jakob will mehr und er setzt alles dran, es zu bekommen. Er lügt und betrügt und die Mutter unterstützt ihn. Was kommt? Er hat Angst anschließend vor Esau. Er flieht vor Esau. Er muss verschwinden. Rebekka sagt, geh nach Haran zu den Verwandten. Der Isaak, der mittlerweile mitbekommen hat, ja, was hier vorgegangen ist, weil Esau war ja jetzt wirklich bei ihm und es war deutlich, was passiert war. Er sagt, ja, geh nach Haran, geh zu den Verwandten und such dir dort eine Frau. Und schließlich muss Jakob das Land verlassen und er flieht dabei vor seinem Bruder. Jakob, der Betrüger, der Listige, der kommt dann zu seinem Onkel Laban. Und Laban, der ist der Bruder von Rebekka, also der Bruder von seiner Mutter, dort findet er zwei Frauen. Der Laban hat nämlich zwei Töchter. Die Rahel, in die verliebt er sich Hals über Kopf. Die Rahel, wow! Und da ist noch die Lea. Aber die Rahel, wow, die will er haben. Und dann sagt er, die möchte ich gerne heiraten. Und der Laban sagt, ist okay. 7 Jahre arbeite dafür, das ist okay. 7 Jahre arbeiten für die Frau, die er liebt. Kein Problem, der Jakob macht das. Ja? Also der Kerl, der muss wirklich Power gehabt haben. Der hat wirklich, boah, das mache ich. Der hat 7 Jahre für die Frau gearbeitet. Dann wird Hochzeit gefeiert, ziemlich toll, wie es damals in Sitte war. Der muss schon ganz schön einen hinter die Binde gekippt haben. Denn in der Hochzeitsnacht schickt der Laban die Lea und nicht die Rahel zu ihm. Und am nächsten Morgen wacht der Jakob auf, ich weiß auch nicht, vielleicht noch leicht verkatert, schaut es neben sich. Wah! Falsche Frau. Wie konnte das denn passieren? Ja, liebe Güte, Jakob, ey. Da war noch einer listiger wie er, der Laban. Ja, dann geht er, Laban, was hast du mir angetan? Das ist die Falsche. Na, Laban, ja, pass auf, Jakob, das macht man hier so, dass zuerst die Ältere verheiratet wird und dann die Jüngere. Ja, was machen wir jetzt? Oh ja, arbeiten nochmal 7 Jahre für die Zweite. Aber der ist so verliebt in die Frau, der macht das, der Jakob. Ist reingelegt worden. Na gut, er hat es ja selbst auch schon oft genug probiert. Also nochmal 7 Jahre bekommt die andere Frau noch dazu. Nicht nur das, sondern er bekommt noch Mägde dazu. Diese Konstellation, 2 Ehefrauen und 2 Mägde, von denen er dann später jeweils verschiedene Kinder bekommen wird, das birgt nachher noch ganz schön Konfliktstoff in sich. Es ist Geschichte von Jakob, dem Betrüger, der selbst betrogen wird. Und dann schließlich kommt er zum Reichtum bei Laban, weil 20 Jahre hat er dort gearbeitet schließlich und es wird gesagt, ja, wo sie versuchen aufzuteilen, wie machen wir das? Und dann sagt Jakob, pass auf, wir machen das so und so, also müsst ihr mal nachlesen mit den gesprenkelten Tieren und so weiter. Und was er da macht, ist letzten Endes, dass er Laban wieder betrügt und ihn wieder reinlegt. Und er bekommt durch diese, wie er das, die Herde manipuliert, bekommt er die starken und gesunden Tiere, wird reich, immer reicher. Bis dann irgendwann die Kinder von Laban das mitbekommen und sagen, hier Moment, hier ist was schiefgelaufen. Ne? Also irgendwas hat der Jakob da gedreht, dieser listige Kerl. Das Ende vom Lied, Jakob muss sehen, dass er wieder die Kurve kriegt und abhaut. Wieder auf der Flucht. Er flieht. Jakob, der immer mehr haben möchte. Die Sehnsucht nach mehr. Und er hat mehr bekommen. Eine große Familie, mehrere Frauen, mehrere Kinder. Reichtum hat er angehäuft. Und ist auf der Flucht. Wo wir in unserer Geschichte nämlich mittendrin stecken. Die Sehnsucht nach mehr. Noch einmal, ich glaube, wenn wir hier rumgehen würden, jeder würde sagen, ja, ich auch. Mehr. Mehr Glück. Mehr Segen, immer mehr, mehr Erfolg. Ich sehne mich danach. Und es, ja, ganz ehrlich, tut doch auch wirklich gut, oder? Wenn man genug hat, wenn man Menschen um sich hat, wenn man erlebt, dass man gebraucht wird. Aber wie gehen wir dabei vor? Machen wir es wie Jakob? Hier mal tricksen, hier jemanden reinlegen, da jemanden was wegnehmen und Hauptsache, ich hab's. Jawohl! Oder warten wir auf Gottes Zeit? Warten wir darauf, dass Gott ans Ziel kommt? Weil schon bei der, als Jakob noch nicht geboren worden war, wurde schon gesagt, es wird so kommen, dass der Jüngere über den Älteren herrschen wird. Aber Jakob wartete nicht, sondern er nahm es sich selbst. Sind wir auch so unterwegs, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf den rechts oder links neben uns? Hauptsache, ich habe Erfolg, Ruhm und Ehre. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Diese Sehnsucht nach Leben spürt doch jeder in uns, nach mehr Glück, nach mehr Segen. Aber ganz ehrlich, dieses Glück, diesen Segen merkt man immer mehr, je älter man wird. Irgendwie ist es nicht greifbar in dieser Welt. Und C.S. Lewis sagt, wenn wir das in uns spüren, mach dir bewusst, hier ist es nicht zu finden. Dann bist du für etwas geschaffen, was größer ist, was hinterm Horizont liegt, was mehr ist, aber eigentlich gar nicht so richtig physisch greifbar. Jakob, seine Sehnsucht nach mehr. Aber nun kommen wir zum zweiten Punkt, da wo der Jakob sich jetzt befindet, in unserem Predigttext. Jakob, seine Angst in der Dunkelheit. Seine Angst in der Dunkelheit. Ja, er hat rumgedrickst. Er hat andere verdrängt, andere belogen und betrogen und er wurde auch selbst betrogen. Und er hatte dabei Erfolg. Er wurde reich, er hat seine Familie, aber die gestörten Beziehungen. Da ist der Esau, der Bruder, den er betrogen hat und in 1. Mose 27, Vers 41 wird gesagt, Esau will Jakob umbringen. Esau hatte sich fest vorgenommen, nachdem er so betrogen wurde, den bringe ich um. Wenn der Vater gestorben ist, ist es aus mit dem. Wenn das keine gestörte Beziehung ist, was dann? Oder der Papa Isaak, den Vater, den hat er betrogen. Hier, fühl mal, ich bin der Esau. Ja, wahrscheinlich andere, hallo, ich bin der Esau. Ja. Hab leckeres Essen gemacht und jetzt gib mir den Segen. Der Isaak muss ihn schließlich von zu Hause wegschicken. Oder Laban, der Schwiegervater, der hat ihn betrogen. Okay, aber dann hat er ihn betrogen und hat sich genommen, was er nehmen konnte. Und als es offenkundig wurde, wieder auf der Flucht und Laban hinterher. Und Gott warnt den Laban unterwegs, Hände weg von Jakob, tu ihm nichts an, diskutier gar nicht mit ihm. Gott schützt den Jakob in der Situation, dass Laban den nicht platt macht. Und schließlich, ja, wer die Geschichte nachher weiterliest, diese Familie, die sich da entwickelt, der Wettstreit, einmal schon vor unserer Geschichte, der Ehefrauen, wer bekommt mehr Kinder? Wer bekommt mehr Einfluss auf diesen Mann, dadurch, dass er mehr Kinder ihm gibt? Und später diese Kinder, dann dieser Streit untereinander, die Josefs Geschichte, wo er verkauft wird nach Ägypten und so weiter. Ja? Gestörte Beziehungen. Ja, Jakob, deine Fehler und Sünden haben Konsequenzen. Sie haben Konsequenzen. Und die holen dich jetzt ein. Denn er ist auf der Flucht vor Laban, zu dem er geflohen ist, als er auf der Flucht war vor Esau, jetzt vor Laban aber wieder zurück zum Esau, der ihn umbringen will. Ja, wie soll das denn gut gehen? Und deswegen, er hat Angst. Er hat wirklich Todesangst, weil er weiß, zurück zum Laban geht nicht, zum Esau geht eigentlich auch nicht. Was soll werden? Keine Chance. Was macht er? Aus Angst schickt er Bestechungsgeschenke voraus. Dass er hofft, der Esau sieht das, nimmt das an und lässt sich irgendwie besänftigen. Und oh ja, tolles Geschenk, nehme ich an. Und er schickt dieses Bestechungsgeschenk voraus. Und dann fragt er die Leute, die zurückkommen, seine Leute. Und was hat Esau gesagt? Dann sagen seine Leute, der hat nicht viel gesagt, der hat 400 Männer mit sich genommen und ist auf dem Weg zu dir. 400 Männer auf dem Weg zu mir. Jetzt ist aus. Der macht mich platt. Er hat Angst. Und dann heißt es in Kapitel 32, nachdem er sich gerade mit Laban, könnt ihr auch mal nachlesen, Kapitel 31, wie er das gerade noch so geschafft hat, wie gesagt, Gott hat vorgesorgt, dass er von Laban nicht angegangen wurde und dann mit ihm so ein bisschen versöhnt hat und dann weiterzieht, dann heißt es in der Luther-Übersetzung, Jakob aber zog seinen Weg. Seinen Weg. Und ein Ausleger, der sagt zu diesem Satz, der sagt, das ist eigentlich genau das, was Jakob die ganze Zeit gemacht hat. Er zieht seinen Weg. Ich ziehe mein Ding durch. Das ist mein Weg. Wie bekomme ich mehr? Wie mache ich das jetzt mit dem Esau? Er hat so seine eigenen Ideen. Er versucht, Esau wieder zu manipulieren mit einem Bestechungsgeschenk, mit dem, wie er sein Heerlager aufbaut. Er schickt so seine Familie und sein Hab und Gut vor sich her, zwei Lager, und er sagt sich, wenn Esau sich über ein Lager hermacht und es niedermetzelt, die eine Hälfte der Familie geht drauf, dann kann ich mit der anderen Hälfte ja noch abhauen. Dann schaffen wir es vielleicht noch irgendwie. Seine Gedanken, sein Weg. Da könnte man ihm doch sagen, hier lieber Jakob, denk doch an Laban. Wie hat Gott da vorgesorgt? Wie hat Gott das gemacht? Nein, er überlegt, wie er es machen kann. Vielleicht auf die Mitleidstour, dass er sagt, ach, die arme Familie, der kann mir doch nichts antun, dass Esau davor steht. Oder so viel Geld, so viel reicht und nehme alles mit. Und in der Zeit kann ich abhauen, denkt der Jakob. Es gibt ein Lied von Peter Strauch, das fiel mir in der Vorbereitung, leider gestern erst ein, sonst hätte ich es euch vielleicht nochmal zugeschickt. Aber in der Vorbereitung, irgendwann kam mir so eine Liedzeile und ich habe vor mich hingesummt und überlegt, boah, was ist das für ein Lied? Und irgendwann, tada, kam es. Die Älteren kennen es vielleicht. Die Möwen, sie fliegen und treiben im Wind, als ob sie nicht wüssten, wo sie zu Hause sind. Sie fliegen und treiben über Wasser und Sand. So treiben auch Menschen ziellos dahin und suchen vergeblich nach einem Sinn. Das Ziel ihres Lebens ist ihnen unbekannt. Und dann später im nächsten Vers, sie suchen nach Leben, nach Zukunft und Glück. Und noch im nächsten Vers, die Zukunft ist dunkel, sie lässt uns nicht los. Wohin treibt die Erde? Die Sorgen sind groß. Wir suchen den Ausweg, doch der Weg ist so weit. Ein Lied von Peter Strauch. Ja, wohin? Wohin mit den Sorgen? Wohin? Wo finde ich Glück? Wo wird meine Sehnsucht gestillt? Und dann denken wir nochmal an C.S. Lewis, was er gesagt hat, und dazu dann der Refrain von Peter Strauch. Doch Gott hält für uns eine Wohnung bereit. Er gibt uns ein Zuhause schon in dieser Zeit. Denn er ist die Antwort, die heute noch gilt. Dort wird unsere Sehnsucht gestillt. Bei Gott wird unsere Sehnsucht gestillt. Wohin mit unseren Ängsten? Unsere Ängste, da wo wir hineingekommen sind in unserem Leben, wegen unserer eigenen Wege. Wir sind unseren Weg gegangen. Unsere Ängste, wegen unserer Fehler, die wir begangen haben, wegen unserer Sünden, die uns begleitet, die über uns gekommen sind, die wir getan haben. Wegen unserem Versagen, wegen unseren Verletzungen, die wir anderen zugefügt haben und die andere uns zugefügt haben. Da, wo die anderen mich verletzt haben, wo die anderen versagt haben, wo die anderen gesündigt haben. Angst in meinem Leben. Wie soll ich damit zurechtkommen? Wie soll ich dem anderen nochmal vergeben? Wie soll der andere mir nochmal vergeben können? Wie soll da noch einmal Glück aufkommen? Ja, was ist mit den gestörten Beziehungen in unserem Leben? Was machen wir damit? Was machen wir mit den unerfüllten Sehnsüchten, die wir im Leben nicht... Ja, ich hatte Sehnsucht und es war nicht zu greifen. Und das Leben zerrinnt zwischen den Fingern. Wohin mit der Angst? Wohin mit der Scham? Wohin mit der Sünde? Mitten in der Dunkelheit der eigenen Nacht, in der Dunkelheit der eigenen Verzweiflung. Wohin? Kommen wir zum dritten Punkt beim Jakob und mitten hinein in unsere Geschichte. Jakob, sein Ringen mit Gott. In der Dunkelheit der Nacht, mitten in seiner Angst, kommt ein Mann auf ihn zu und es kommt zum Kampf. Es kommt zum Ringkampf. In Hosea 12, Vers 4 bis 5 heißt es dazu, schon vor seiner Geburt, also Jakobs Geburt, schon vor Jakobs Geburt betrog er seinen Bruder. Als er ein Mann geworden war, kämpfte er sogar mit Gott. Er rang mit dem Engel und siegte. Er weinte und bat ihn um seinen Segen. Dort im Bethel sah er Gott und dort sprach Gott zu ihm. Dieser Mann, der dort mit Jakob kämpft, ist Gott. Es ist der Engel des Herrn. Es ist eine Erscheinungsform von Jesus Christus im Alten Testament. Und hier kommt Gott zu Jakob, hier kommt Jesus zu Jakob und kämpft mit ihm. Auseinandersetzung zwischen Jakob und Gott. Auch das zieht sich durch die ganze Jakobsgeschichte hindurch. Es ist nicht seine erste Begegnung mit Gott. Auf seiner Flucht vor Esau sieht er unterwegs die Himmelsleiter. In Kapitel 28, 1. Mose. In dem Traum, den er dort hat und die Himmelsleiter sieht, sieht er Engel aufsteigen und herabsteigen. Und Gott spricht zu ihm. Gott schenkt ihm Verheißungen. In 1. Mose 28, Vers 15 sagt Gott zu ihm, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Auch das schwingt so ein bisschen im Namen Jakob mit. Gott behütet. Auch das kann man von der Wortwurzel heraus darin sehen. Und dann folgt von Jakob ein Gelübde. Er sagt dann, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Was dabei deutlich wird, dieser Gott ist noch nicht so richtig sein Gott. Er ist der Gott Abrahams und Isaaks, aber nicht der Gott Jakobs. Aber ja, wenn das alles klappt, dann bist du mein Gott. Und dann dieses Eingreifen Gottes bei Laban, dass er zu Laban sagt, stopp, fass ihn nicht an. Dann, als er von Laban weiterzieht nach dieser mehr oder weniger Versöhnung, dann sieht er das Heerlager Gottes. Jakob sieht die Engel lagern, er sieht sie und zieht daran vorbei und geht seinen Weg. Auf dem Weg betet er dann in Kapitel 32. Er redet mit Gott und kommt schließlich dann zum Jabok. In seiner Angst, in seiner Verzweiflung, aus diesem Gebetserleben, aus dem Sehen des Heerlager Gottes, aus den ganzen Problemen heraus, hat er doch Gott immer wieder gesehen, erlebt, gehört. Und dann am Jabok kommt Gott zu ihm, physisch. Und tatsächlich, Jakob beginnt nicht nur einen Gebetskampf, wo er redet, sondern es ist ein physischer Gebetskampf. Er ringt mit Gott. Was hat er da ihm alles gesagt? Wenn man zurückschaut auf die Verse ab Vers 10 in Kapitel 32, wahrscheinlich genau das, was er dort schon angefügt hat. Herr, du hast mir doch Verheißungen gegeben. Du hast gesagt, du schützt mich. Jetzt kommt Esau, wenn der mich umbringt. Woher, wozu das alles? Dann ist doch alles vorbei. Und in Vers 11 sagt er, ich verdiene all die Liebe und Treue nicht, die du deinem Knecht erwiesen hast. Ich hatte nur einen Wanderstab, als ich den Jordan überquerte. Jetzt komme ich mit zwei Lagern zurück. Aber dem Jakob ist schon bewusst, warum er Angst hat vor Esau. Seine Sünden, sein Versagen, sein Betrug, sein Leben. Der Erfolg war ihm immer wichtiger als Gott und Gottes Gnade. Er hat es mitgenommen, jo, gib's her, Gott, aber ich lebe mein Leben. Jetzt stehe ich da mit meinen Ängsten, ich fürchte mich vor Esau und seiner Rache. Er hat geschworen, mich umzubringen. Mit all diesen Gedanken ringt er mit Gott. Das ist wirklich ein Gebetskampf dort am Jabbok. Aber nicht nur in Worten, sondern physisch. Er spürt es mit einem Schlag auf der Hüfte. Was für ein Schmerz. Wie sieht unser Ringen mit Gott aus? Wo hat Gott dir auf deinen Weg schon Verheißungen geschenkt? Hat zu dir gesprochen in dem Lesen der Bibel? Im Gebet, wo du mit Gott unterwegs warst. Gott hat dir Gaben geschenkt. Gott hat dir Möglichkeiten geschenkt. Aber auf deinem Weg waren auch Enttäuschungen, Sünden, die du begangen hast oder die andere an dir begangen haben. Ängste, die sich in deinem Leben dadurch breit machen. Ist Gott wirklich so voller Gnade, dass es für mich reicht? Reicht das? Gott, was ist mit deinen Verheißungen, dass deine Gnade unendlich ist? Da, wo die Sünden mächtig geworden ist, wie Paulus sagt, ist die Gnade noch mächtiger, noch größer. Gilt das auch für mich? Herr, ich ringe mit dir und es tut wirklich weh, weil ich habe Angst, ich habe solch eine Angst. Angst vor Gott, Angst vor den Menschen, dass es einfach nicht reicht. Ich ringe mit Gott. Und schließlich der vierte und letzte Punkt. Jakob, sein Hängen an Gott. Er ist an die Wand gefahren. Kabumm, aus eigener Kraft schafft er das nicht mehr, der Jakob. Und dann ringt er mit Gott und dann sagt er am Ende seiner Kraft, geschlagen an der Hüfte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich kann nicht ohne dich. Und dann bekommt er den Segen. Und wenn wir die Geschichte ja dann lesen, was ist das für ein Segen? Der erste Segen, den er bekommt, ist eine äußere Behinderung. Er wird geschlagen auf die Hüfte und hinkt, gedemütigt. Gott, ich ringe mit dir und das gibst du mir? Eine Behinderung? Schmerzen? Reduzierung? Das ist dein Weg mit mir. Paulus hat mit Gott gerungen. In 2. Korinther 12 sagt er, ich habe Gott darum angefleht, dreimal, dass er diesen Dorn im Fleisch, wo Satan hineinschlägt, wegnimmt. Und was sagt Gott? Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und Paulus sagte, das genügt mir. Es reicht, es ist gut. Ich lebe mit diesem Pfahl im Fleisch. Du ganz persönlich, wo hast du deinen Pfahl im Fleisch? Wo hast du eine Behinderung? Wo hast du eine Krankheit, einen Schmerz, eine Belastung, wo du merkst, die werde ich nicht mehr los? Nimmst du das Wort dann für dich auch ganz persönlich, dass Gott dir sagen darf, meine Gnade ist alles, was du brauchst? Reicht dir das? Reicht mir das? Mit meiner Behinderung? Mit meinen Schmerzen? Oder will ich mehr? Jakob wird abhängig gemacht von Gott. Abhängig in seiner Behinderung, Abhängigkeit in seiner Beschränkung. Er braucht Hilfe von anderen, er braucht Gottes Gnade und Versorgen. Äußeres Leiden als Segen. In der Vorbereitung, Doreen und ich haben miteinander gesprochen, haben gesagt, irgendwie eine Geschichte wäre noch schön. Da fiel uns eine Geschichte von Wilhelm Busch ein, vom Amsel. Ich weiß nicht, wer die schon mal gelesen hat. Vom Amsel, Pfarrer Wilhelm Busch erzählte darüber, dass er in der Bergarbeiterszene gearbeitet hat als Pfarrer. Und dort wurde dann erzählt, dass ein Stein auf jemanden draufgefallen war und das Rückgrat gebrochen wurde. Und er ging zu diesem Bergarbeiter, um ihn zu besuchen. Und er kam in die Zeche, dort, wo die Kumpels zusammenhockten. Und als er dort reinkam, Schnapsflaschen standen umher, Flüche wurden umhergeschmissen. Und die riefen nur, ey Pfaffe, was willst du hier? Und es war eine Stimmung, schrecklich. Er sagte, es war der fürchterlichste Besuch, den er jemals gemacht hat. Er kam nicht zu Wort, musste wieder gehen. Als er zu Hause war, erzählte er das seinem Männerkreis und sagte, ich war dort und ich sag's euch, der Amsel, oh, es war fürchterlich. Eine Woche später wieder Männerkreis, da ging die Tür auf und der Amsel wurde plötzlich mit Rollstuhl hineingefahren, weil die Freunde von Wilhelm Busch auch Bekannte vom Amsel waren und die brachten ihn einfach mal mit in den Männerkreis. Und Wilhelm Busch fielen die Augen aus dem Kopf. Aber dann hat Wilhelm Busch von Johannes 3, Vers 16 erzählt, wo der Amsel dabei saß. Der dagegen rebellierte, von wegen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, für mich, für meine Schuld, vergiss es. Er hat rebelliert, er wollte es nicht. Gott hat mir das Rückgrat gebrochen, was soll das? Und Wilhelm Busch sagte, ein Vierteljahr später bekehrte sich dieser Amsel zu Gott, zu Jesus Christus. Und er ging seinen Weg mit Gott, also ging, er rollte seinen Weg mit Gott. Weil er saß bis zum Lebensende im Rollstuhl. Und Wilhelm Busch erzählte dann, als er im Sterben lag, der Amsel, ging er wieder zu ihm hin und hat mit ihm geredet und sagte dann zu ihm, ja, Gott hat dir wirklich, wirklich eine schwere Last aufgelegt. Und da sagte der Amsel, nein, wenn ich vor Gott erscheinen werde im Himmel, dann werde ich vor Gott kommen und sagen, danke, dass du mir das Rückgrat gebrochen hast. Und Wilhelm Busch sagte damit, wie kannst du das sagen? Und er sagte, wenn Gott mir das Rückgrat nicht gebrochen hätte, wäre ich in den Himmel niemals hineingekommen. Ich wäre in die Hölle gesprungen mit gesunden Beinen. Aber weil Gott mir das Rückgrat brach, habe ich Jesus kennengelernt. Und Besseres gibt's nicht. Wow. Danken, dass Gott ihm die Wirbelsäule gebrochen hat. Und dann zu sagen, es ist besser gelähmt, Jesus zu gehören und ein Kind Gottes zu sein, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle zu gehen. Können wir das so für unsere Beschränkung sagen, Herr? Je mehr ich abhängig bin von dir, desto besser ist es für mich. Hauptsache, ich bin bei dir, Jesus, ob gesund oder krank. Und der weitere Segen für Jakob war ein neuer Name. Er hieß jetzt Israel, ein Gotteskämpfer, einer, der mit Gott ringt und sich an ihn hängt. Einer, der auf Gott beharrt im Gebet. Nicht mehr, ich will mehr, sondern ich will mehr von Gott. Ich hänge mich an meinen Gott. In diesem Sinne, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann wird ihm gesagt, du hast gesiegt. Wie kann man gegen Gott siegen? Indem er sich wirklich an Gott gehängt hat, hat er den Sieg errungen, dass er kapiert hat, das brauche ich. In 1. Korinther 15, Vers 57 heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und der weitere Segen war, die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf, nach der Nacht der Angst kommt die Hoffnung, dass mit Gott unterwegs sein. Eine Veränderung ist in ihm zu sehen. Er stellt sich jetzt nicht mehr hinten an und sagt, mal schauen, was vorne weggemetzelt wird und ob ich heil davon komme, sondern er stellt sich ganz nach vorne an die Spitze des Zuges und fällt seinem Bruder Esau vor die Füße. Und die Versöhnung könnt ihr mal nachlesen, die dann dort geschieht. Er stellt sich selbst in die Verantwortung. Und schließlich der große Segen am Ende in Genesis 33, Vers 20, wo er sein Gelübde erfüllt, wo es dann heißt, auf dem Grundstück errichtete Jakob einen Altar und nannte ihn, Gott ist der Gott Israels. Gott ist der Gott Israels, der neue Name. Gott ist mein Gott. Er nahm Gott als seinen Gott an. Und er sagte, ich habe Gott von Angesicht gesehen und ich darf leben. Mehr brauche ich nicht. Wie sieht unser Hängen an Gott aus? Dass wir ganz und gar von seiner Gnade abhängig sind. Dass wir in schwierigen Zeiten, im Misserfolg, Ängsten und körperlichen Beeinträchtigungen uns trotzdem an Jesus hängen. Dass wir sagen, Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Gnade. Herr, ich brauche deinen Segen, ja, gib mir mehr davon, aber nicht um des mehr Willens, sondern um deines Willens, Herr Jesus. Ich brauche mehr von dir, deine Gnade, deine Zuwendung, deine Liebe, mitten in der Dunkelheit meines Lebens. Und dann hinein in die Sonne, die neue Hoffnung, hinein in den Sieg mit Jesus zu leben. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Bei Jakob sollte Gott mir sehen, die Sehnsucht nach mehr, die Angst, die daraus sich ergab in der Dunkelheit, in der er gefangen war, das Ringen, das er mit Gott hatte und schließlich das Hängen an Gott. Und in all denen, in den guten Dingen, lass uns Jakob zum Vorbild nehmen und sagen, ja, so möchte ich auch mit Gott ringen und mich an ihn hängen. Und sagen, Herr, was ich brauche, bist du. Amen. Herr Jesus, so schauen wir jetzt auf dich und wir bitten dich, ja Herr, segne uns. Segne uns mit dem, was du uns schenken möchtest. Wir wollen dir vertrauen und auf deine Gnade bauen und glauben, deine Gnade ist alles, was wir brauchen. Amen.